Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Wundert euch nicht, wenn ihr dieser Tage viel von der CDU hört. Es ist noch kein Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025, aber die Union präsentiert sich momentan als Partei, die jetzt schon Verantwortung übernehmen würde, sollte die Ampelregierung zerbrechen. Und dazu hat die CDU ein Grundsatzprogramm erarbeitet. Hier quasi Werbung von Parteichef Friedrich Merz.
Wir haben das Programm der CDU nicht nach rückwärts geschrieben, sondern nach vorn.
Wir sprechen über dieses Grundsatzprogramm mit dem Chef der Jungen Union. Gleich. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat heute rund um die Enhanced Games recherchiert. Das ist quasi ein Konkurrenzevent zu den Olympischen Spielen mit einem großen Unterschied.
Ja, dass Doping bei diesen Spielen ausdrücklich erlaubt ist. Also alles, was man so kennt über Anabolika und Co., darf man da benutzen als Athlet oder Athletin. Und das ist der extra Anreiz nochmal, die Preisgelder sind auch sehr, sehr viel höher als bei Olympia.
Auch das hört ihr. Und das Ende der Dürre in Deutschland ist außerdem Thema gleich bei uns. Die Böden sind ja jetzt gesättigt. Ich bin gestern mit der S-Bahn an einem Golfplatz vorbeigefahren. Da haben sich die ganzen Mini-Teiche zu einem großen See vereint.
Wir sind mal raus, haben mal wieder einen Normalzustand erreicht und müssen uns im Moment über Dürre wirklich keine Sorgen machen.
Ja, reicht das jetzt? Also starten die Böden richtig gut in Frühling und Sommer? Hört ihr auch gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Ziemlich unaufgeregt war der Präsident des Landeskriminalamtes Niedersachsen, Frido de Vries, heute auf der Pressekonferenz.
Wir sind in den vergangenen 9 Jahren an verschiedenen Türen gewesen, auch an verschiedenen Orten, nicht nur in Deutschland. Und wir haben auch Misserfolge hinnehmen müssen.
Aber jetzt, gestern Abend, an einer Wohnungstür in Berlin-Kreuzberg, da waren Sie richtig.
Am Ende sind Sie an die Wohnungstür herangetreten. Frau Kletter hat keinen Widerstand geleistet. Sie wurde dann mit zur Polizeiwache genommen und dort mit der Identität überprüft, mit den Fingerabdrücken.
Und da stellt sich heraus, es ist Daniela Klette, mutmaßliche RAF-Terroristin, seit mehr als 30 Jahren abgetaucht im Untergrund. Tina Howard hat sich genauer angeschaut, was derzeit alles bekannt ist zu diesem Fall. Also Tina, erstmal, wer ist denn diese Daniela Klette genau?
Also sie war mutmaßlich Mitglied der Roten Armee-Fraktion, also der RAF. Da sind wir so am Beginn der RAF in den 1960er, Anfang der 70er Jahre. Das war damals eine sehr brisante politische Lage. Da gab es den Vietnamkrieg. Es gab eine starke linke Bewegung gegen Kapitalismus und auch gegen die stockende Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen hier in Deutschland. Und dann wurde bei einer Demo ein Student getötet und es gab einen Anschlag auf den Studentenführer Rudi Dutschke und daraufhin gab es eine Radikalisierung innerhalb der linken Bewegung. Und diese RAF, ich sage jetzt mal Gründungsmitglieder, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Horst Mahler und Ulrike Meinhof, das waren so die bekanntesten, die haben sich dann 1970 zusammengetan, weil so eine richtige Gründung gab es ja jetzt nicht, ne, und haben sich dann, wie sie es später bezeichnet haben, als kommunistische Stadtgeria zusammengetan und haben am Anfang so Brandanschläge verübt vor allem.
Aber dabei ist es ja nicht geblieben.
Nee, also erst am Anfang wurden so Menschenopfer, ich sage jetzt mal so, in Kauf genommen. Später gab es dann wirklich gezielte Attentate. Das gipfelte im sogenannten Deutschen Herbst. 1977 war das. Da wurde der Chef vom Arbeitgeberverband Hans-Martin Schleyer erst entführt und später getötet. Ziel war es da, RAF-Mitglieder aus dem Gefängnis frei zu pressen. Dann wurde auch noch ein Flugzeug entführt, die Landshut, und da eben Geiseln festgehalten. Und als all das nichts gebracht hat, haben sich dann auch Bader und Enslin im Gefängnis selbst getötet. Da gibt es zum Beispiel auch Verfilmungen drüber, ganze Bücher und so weiter. Aber damit hat damals der Terror nicht aufgehört. Insgesamt 33 Menschen wurden von der RAF getötet. Auch von den nachfolgenden Generationen von RAF-Mitgliedern, also die waren bis 1998 aktiv und einige von denen sind eben bis heute auf der Flucht und viele Tötungsdelikte zum Beispiel sind bis heute auch nicht aufgeklärt. Und Daniela Klette, die wurde aber tatsächlich gerade gar nicht deswegen gesucht.
Okay, sondern?
Die ist gemeinsam mit Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg, die sind auch eben mutmaßliche RAF-Mitglieder der dritten Generation, untergetaucht vor mehr als 30 Jahren und die haben Raubüberfälle begangen, weil sie Kohle brauchten. Vor allem in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1999 bis 2016. Und da gibt es jetzt eben 6 Haftbefehle, die gegen sie konkret laufen. Und das Landeskriminalamt Niedersachsen und die Staatsanwaltschaft Verden, die haben die Ermittlungen seit ein paar Jahren geleitet und eben das Trio gesucht und jetzt diesen Erfolg gehabt.
Ja, und jetzt? Also, was passiert jetzt?
Also jetzt ist Klette einmal aus Berlin rausgeflogen worden nach Niedersachsen und wird da dem Richter vorgeführt. Und dann ist eben die große Frage, sagt sie was oder nicht? Hm. Sie könnte als Kronzeugin weniger Haftstrafe bekommen, wenn sie hilft, zum Beispiel RAF-Straftaten aufzuklären, mit denen sie selbst eigentlich nichts zu tun hat. Aber in der Vergangenheit hat das keiner der ehemaligen RAF-Mitglieder gemacht.
Weiß man denn, wo Klette die ganze Zeit war?
Nee, also die sagen die Ermittler auch ganz offen. Es wurde auf der Pressekonferenz auch gefragt, wer sie denn vielleicht unterstützt hat. Aber da meinten die Ermittler, ja, also wir vermuten eben, dass es ein Netzwerk von Unterstützern gibt, aber wir können das nicht belegen und wir wissen eben nicht genau, wo Klette war. Die Wohnung, in der sie festgenommen wurde, ist auf jeden Fall mitten in Berlin-Kreuzberg, was ich schon auch beachtlich finde. Und es ist nicht auf ihren Namen angemietet, sondern auf jemand anderen. Nachbarn sagen, die mittlerweile 65-Jährige, die soll da Mathe-Nachhilfeunterricht gegeben haben. Den Hinweis auf diese Wohnung, den gab es schon im November 2023. Der hat dieser Hinweis die Zielfahnder am Ende dahin geführt. Und diese Wohnung, die wird jetzt erst einmal umgekrempelt. Klar, vielleicht ergeben sich daraus dann nochmal Hinweise, vor allem auf die anderen beiden Gesuchten.
Aber wird sie denn für die möglichen Taten als RAF-Mitglied gar nicht belangt?
Nee, also das liegt in den Händen des Generalbundesanwalts. Also der ist für Terrorismus zuständig, aber die geben sich da derzeit noch bedeckt. Da gibt es unterschiedliche Ansagen, ob da was kommen wird oder nicht. Konkret wird es da zum Beispiel um zwei tödliche RAF-Attentate und einen Bombenanschlag gehen, mit denen Klette in Verbindung gebracht wird. Aber erst einmal jetzt aktuell geht es tatsächlich um diese Überfälle.
Die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette wurde gestern Abend in Berlin festgenommen. Die Infos dazu kamen von Tina Howard.
Deutschlandfunk Nova. Update.
$1 Million. Bar auf die Hand, nee, nicht bar, aber auf die Hand auf jeden Fall, wenn du einen neuen Weltrekord schaffst. Von sowas können Sportlerinnen und Sportler bei Olympia, zum Beispiel jetzt im Sommer in Paris, nur träumen, ne? 1 Million. Boah. Bei den sogenannten Enhanced Games oder wie die Amis sagen, Enhanced Games, wird genau das versprochen. Eine Gruppe von Milliardären will eine Konkurrenzveranstaltung zu Olympia schaffen mit solchen hohen Preisgeldern und vor allem, Achtung, mit Doping. Wenn man das will. Keine Dopingkontrollen, keine Tests. Stattdessen dürfen die Athletinnen und Athleten gerne Anabolika und Co. nehmen, um damit zu neuen Rekorden zu kommen. Das klingt wie ein Scherz, aber scheint tatsächlich ernst gemeint zu sein. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das für uns ganz genau angeschaut. Johannes, was ist da genau geplant?
Ja, die Enhanced Games werben zum Beispiel damit, dass Usain Bolts Weltrekord über 100 Meter Sprint schon bald fallen könnte und dass sich dann doch niemand mehr für Olympia interessieren wird. Werde, wenn bei diesen neuen Enhanced Games ständig die Rekorde gebrochen werden. Also alle möglichen Arten von Doping sollen dazu erlaubt sein. Die Gesundheit der Athleten soll dabei aber engmaschig überwacht werden, wie es heißt. Und diese Enhanced Games, die wollen sich dabei auch nur so auf relativ wenige Sportarten konzentrieren. Also es soll Wettkämpfe in Leichtathletik, im Turnen, im Kampfsport, Kraftsport und Schwimmen geben, aber mehr auch nicht. Und es soll im Gegensatz zu Olympia viel höhere Prämien für die Teilnahme, also für die Platzierung und dann für die Weltrekorde geben. Wie viel genau im Einzelnen? Das soll bald erst noch bekannt gegeben werden. Ein Weltrekord soll, wie du schon gesagt hast, den Sportlerinnen und Sportlern $1 Million einbringen. Und im kommenden Jahr, also 2025, soll es dann angeblich auch schon zum ersten Mal stattfinden.
So, Geldgeber und Geldgeberinnen sollen Milliardäre sein. Was heißt das? Wer sind die?
Ja, nach Angaben der Organisatoren sind da eine Reihe von milliardenschweren Investoren dabei. Unter anderem der deutsch-amerikanische Milliardär Peter Thiel. Der ist ja unter anderem auch Mitgründer von PayPal.
Was ist denn das Argument der Organisatoren zu sagen, wir erlauben das mit dem Doping?
Also der Australier Aaron D'Souza, das ist der Präsident der Enhanced Games, und der hat zum Beispiel gesagt, die Dopingkontrollen, die es im Moment woanders gibt, bei Olympia zum Beispiel, die seien wie Razzien einer Geheimpolizei, die nur Furcht einflößen sollen. So hat er es formuliert, und er argumentiert, dass sowieso schon viele Athletinnen und Athleten verbotene Mittel nehmen würden. Letztlich stehe es ja auch jedem frei zu entscheiden, meint er, wie er oder sie mit seinem Körper umgeht. Und auf der Webseite der Enhanced Games, das ist ganz interessant, ist überall nur von Science, also von Wissenschaft, die Rede und von Performance-Therapie, statt jetzt das wirklich Doping zu nennen. Die Organisatoren, die sagen, dass diese sogenannte Wissenschaft im aktuellen Sport stigmatisiert werde. Dabei habe Doping bzw. Performance-Therapie, wie sie es ja nennen, habe doch so viele Vorteile, weil dadurch das Training, Übungsroutinen und natürlich auch die Ergebnisse am Ende verbessert würden.
Gibt es denn auch schon Sportlerinnen und Sportler, die gesagt haben, ich mache da mit?
Ja, es gibt einen, der bislang offiziell bestätigt ist, und zwar der australische Schwimmer James Magnussen. Der ist dreimal Schwimmweltmeister geworden, also durchaus ein bekannter Mensch, hat seine Karriere eigentlich schon seit 5 Jahren beendet und sagt aber jetzt, ich mache bei diesen Enhanced Games mit.
I'm 32 years old. History tells you that as an athlete I'm past my athletic peak. The Enhanced Games tell me that this is still possible.
Also er sagte in diesem Interview mit dem australischen Fernsehen, auch mit 32 kann ich jetzt vielleicht noch richtig gute Leistungen erbringen mit den entsprechenden medizinischen Mitteln, also mit Doping. In einem anderen Interview hat er auch ganz offen zugegeben, dass ihn das Geld lockt an der Stelle. Also zum Beispiel diese 1 Million Dollar für einen neuen Weltrekord, den aber, selbst wenn er den aufstellen sollte, ganz sicher niemand anerkennen würde, weil mit Hilfe von Doping, klar.
Ein Sportevent, das Doping ausdrücklich erlaubt, da hagelt es wahrscheinlich Kritik von allen Seiten, oder?
Ja klar, also verschiedene olympische Verbände und auch Anti-Doping-Agenturen lehnen das Ganze klar ab. Das Konzept sei ethisch und moralisch absolut verwerflich. Das Ganze habe unabsehbare Folgen für die Gesundheit und es könnte eine Doping-Kultur geschaffen werden, die dann auch über den Profisport hinausgehe. Ich habe heute auch mit Johannes Herber darüber gesprochen. Der ist ehemaliger Profi-Basketballer und Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Das ist eine Interessenvertretung von deutschen Athleten und auch er sieht diese Enhanced Games extrem kritisch.
Da werden Athletinnen und Athleten zu medizinischen Versuchskaninchen, weil sie natürlich durch die Verlockung des großen Geldes dazu animiert werden, eben zu dopen.
Ja, und zu dem Versprechen der Enhanced Games, dass das Doping in einem sicheren Rahmen stattfinden könne, da sagt Johannes Herber, das sei einfach eine Lüge. Doping könne im Extremfall auch tödlich für die Sportler enden. Und er ist sich aber auch sehr sicher, sagt er, dass sich aktuell kein deutscher Athlet dafür entscheiden würde, bei diesen Enhanced Games mitzumachen.
So ähnlich wie Olympia, nur mit viel höheren Preisgeldern und Doping ausdrücklich erlaubt, das versprechen die Enhanced Games. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns das Ganze eingeordnet. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es stehen ein paar wichtige Wahlen an, ja, dieses Jahr. Landtagswahlen in 3 Bundesländern im Osten. Dazu die Europawahl für uns alle. Da ist schon gut, wenn wir eine Vorstellung haben, wofür die Parteien zurzeit stehen, für was sie eintreten oder auch was sie ablehnen. Und wie ihr vielleicht bei uns mitbekommen habt, hat die CDU einen Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm. Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, der sagt darüber:
Die Menschen sind doch völlig überfordert. Ob der Globalisierung und der Komplexität dieser Welt. Die brauchen doch Halt und Orientierung. Keiner weiß doch mehr, wo geht's überhaupt hin? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Vision? Und dieses braucht dieses Land wieder. Und das wollen wir dem Land geben.
Dieses Grundsatzprogramm, das soll sozusagen die neue DNA der CDU werden. In der Werbeagentur würde man wahrscheinlich sagen, hier soll der Markenkern nach vorne gestellt werden. Aber was ist der Markenkern? Wen spricht er an? Darüber könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Die CDU geht nämlich damit auf Deutschlandtour mit Stops in 6 Städten, um über dieses Grundsatzprogramm zu diskutieren, bis es dann im Mai beschlossen wird. Und wir diskutieren jetzt auch. Wir sprechen drüber mit Johannes Winkel. Er ist Chef der Jungen Union. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was wollen Sie mit diesem neuen Grundsatzprogramm erreichen? Wen wollen Sie damit ansprechen?
Zunächst mal ist es eine Selbstvergewisserung. Wofür steht eigentlich die Union? Das war ehrlicherweise nach der letzten Bundestagswahl so ein bisschen das Problem, dass natürlich gesagt worden ist, wir müssen einfach nochmal nach 16 Jahren Regierung unseren eigenen Markenkern schärfen. Und wenn wir das dann im Mai geschafft haben, da wird ja das Grundsatzprogramm in Berlin dann beschlossen nach einem sehr langen, aber auch sehr guten Prozess. Da müssen wir natürlich rausgehen zu den Wählern und bei der nächsten Bundestagswahl dann überzeugen.
Jetzt hatten wir in den vergangenen Wochen schon über dieses Wort deutsche Leitkultur diskutiert. Ist Leitkultur, steht ja mit drin in diesem Grundsatzprogramm, nicht auch ein Konzept, das Menschen ausschließt? Also wer gehört laut CDU oder laut Union dazu und wer nicht? Was, wenn jemand zum Beispiel Braten und Schnitzel nicht mag, sondern lieber Döner isst?
Dann ist es überhaupt kein Problem. Ich esse nämlich auch sehr gerne Döner. Insofern ist das gar kein Thema. Nee, aber es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer diverser ist, immer heterogener ist. Was ja erstmal nicht schlecht ist, aber wir merken natürlich bei vielen Punkten auch, dass uns in Deutschland, ich würde sogar sagen generell in Europa, in vielen gesellschaftlichen Fragen auch ein innerer Kern fehlt, der das Land zusammenhält. Und dass man sich da unter dem Gesichtspunkt Gedanken macht, was hält eigentlich dieses Land zusammen, das finde ich ein sehr berechtigtes Anliegen. Und es soll keinen ausschließen, sondern im Gegenteil die Leute einladen, Und dann können wir, glaube ich, auch beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt Fortschritte machen in Deutschland.
Was hält das Land zusammen? Aber da gehören ja ganz, ganz viele Menschen mit migrantischem Hintergrund dazu, die dieses Land auch nach vorne bringen und sich vielleicht genötigt sehen, sich ständig rechtfertigen zu müssen für ihren Glauben, ihre Kultur. Kritik gab es ja durchaus von den Islamverbänden zum Beispiel.
Ja, die Kritik habe ich ehrlicherweise nicht verstanden, denn das Thema Leitkultur, da steht ja nicht drin, dass die Leute irgendwie christlich werden müssen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema, sondern schlicht und ergreifend, dass wir schon auf eine gesellschaftliche Ordnung hinarbeiten wollen, in der sich jeder zum Grundgesetz bekennt, in der sich aber auch, und das war ja da der Anlass der Kritik, in der sich auch jeder zum Staat Israel und zur deutsch-israelischen Freundschaft bekennt. Und wer das nicht kann, da haben wir dann in der Tat ein Problem. Das haben wir auch in den letzten Monaten ja auch auf deutschen Straßen leider gesehen, wenn ich an die ein oder andere Demonstration erinnern darf. Und deswegen ist es absolut richtig, sich auch als Volkspartei, als große Volkspartei der Mitte mit dem Thema zu beschäftigen.
Hm. Welches Feedback haben Sie bisher bekommen zu diesem Entwurf des Grundsatzprogramms?
Sehr gutes. Da stehen ehrlicherweise Sachen drin, die wir von der Jungen Union schon sehr lange fordern. Also eine andere Verteidigungspolitik, eine andere Migrationspolitik, eine andere Klimapolitik und Energiepolitik. Und das ist ein Programm, was am Ende des Tages aussagt, die CDU ist die Partei der Zeitenwende. Also heute vor 2 Jahren hat Olaf Scholz seine berühmte Rede gehalten, die super gut war und für die er auch stehende Ovationen übrigens auch von der Union im Bundestag bekommen hat. Aber nach der Rede kam dann ehrlicherweise nichts. Und die CDU muss jetzt die Partei sein, die sagt, wir bringen den Mut auf und wir muten den Leuten in Deutschland auch was zu, ehrlich gesagt, auch unbequeme Wahrheiten. Und deswegen können wir, glaube ich, am Ende des Tages die Partei der Zeitenwende werden.
Jetzt ist es natürlich so, dass die globalen Probleme groß sind und die Problemlösungen nicht einfach. Nehmen wir mal einen weiteren großen Punkt im CDU-Grundsatzprogramm in diesem Entwurf. Eine komplette Neuausrichtung der Asylpolitik. Hier fordern Sie eine Stärkung der EU-Außengrenzen. Okay. Und jeder, der in der EU Asyl beantragt, soll nicht erstmal hier Zuflucht finden, sondern in einem sogenannten sicheren Drittland. Nur ein humanitäres Kontingent, wie es hier heißt, soll dann in Europa verteilt werden. Wo soll dieses sichere Drittland sein?
Das können Länder außerhalb der Europäischen Union sein. Italien hat das beispielsweise mit Albanien abgeschlossen, ein solches Abkommen. Ich glaube, das könnte man auch auf europäischer Ebene. Und generell müssen wir uns beim Thema Migration ja einfach anschauen, dass sich die Realität verändert hat. Vor 50 oder 60 Jahren, da war das Thema Flucht und Asyl hauptsächlich bezogen auf den einzelnen politischen Dissidenten, also auf einzelne Personen. Und es hat sich über die Jahre hinweg, insbesondere jetzt seit 2015, zu einer Massenbewegung entwickelt. Und da muss Politik auch einfach in der Lage sein, politische Antworten, übrigens auch rechtliche Antworten drauf zu finden. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, auf der einen Seite wollen wir ganz klar mit humanitären Kontingenten Menschen direkt helfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben 2015 10.000 jesidische Familien vor dem Islamischen Staat gerettet, nach Baden-Württemberg geholt. Also das Land Baden-Württemberg. Ich finde das eine sehr gute Regelung, Menschen gezielt zu helfen, aber gleichzeitig dann ehrlicherweise die Antwort geben, wir können nicht jedes Jahr 400.000, 500.000, 600.000 Menschen aufnehmen, die am Ende des Tages natürlich auch eine finanzielle Überforderung für den Sozialstaat sind, aber auch für die Kommunen, was Wohnungen, was Schule, was Kita anbelangt. Und deswegen müssen wir da schon eine klare Antwort geben und da bin ich sehr froh.
Klare Antwort, aber für diese klare Antwort brauchen Sie Partner, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Was ist, wenn Sie da keine Partner finden? Mal angenommen, die Union wäre wieder in der Regierungsverantwortung und Sie finden kein Land in Afrika, das mitspielt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir ein Land in Afrika finden müssen. Also wie gesagt, ich habe ja gerade das Beispiel Albanien gebracht. Hm.
Ich befürchte, es wird generell schwieriger und dann steht man genau da, wo man jetzt auch steht.
Man muss sich jedenfalls bemühen. Also gar nichts zu tun ist, glaube ich, keine gute Antwort, so wie die Bundesregierung das momentan macht. Und Herr Scholz bemüht sich ja auch nicht sonderlich um das Thema. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass wir eine realistische und langfristig tragfähige Antwort geben, die trotzdem eben noch starke humanitäre Elemente hat. Und das versuchen wir mit dieser Kontingentlösung bereitzustellen. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch hin, dass das Asylrecht langfristig in der Bevölkerung eben den Rückhalt behält.
Jetzt gehen Sie erstmal mit dem Grundsatzprogramm der CDU auf Tour in 6 Städten in Deutschland. Von der Jungen Union war das Johannes Winkel hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke für die Zeit.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr Niederschlag als im Durchschnitt. In Oktober, November, Dezember und im Januar und auch jetzt im Februar, da merken wir, es ist oft grau und nass hier bei uns in Deutschland. Wer viel unterwegs ist, der sieht auch ganze Felder unter Wasser stehen. Wie schön, oder? Denn die gute Seite des vielen Regens und des Schnees ist klar, Dürre ist jetzt erstmal kein Thema mehr. Andreas Marx ist Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Von ihm kennen wir diese Karte, den Dürremonitor, bei dem wir täglich sehen können, wie feucht oder eben trocken die verschiedenen Bodenschichten in Deutschland sind. Einen schönen guten Tag, Herr Marx.
Hallo, Herr Günther.
Wir hatten ein paar harte Sommer, teils monatelang kein oder kaum Niederschlag. Die Böden waren bis in 1,80 Meter Tiefe auch knochentrocken. Jetzt ist Ihre Dürremonitor Karte aber zu 99% weiß. Das heißt, was? Ist alles gut?
Ja, alles gut. Das wäre ein bisschen übertrieben. Also die Landwirte, bei denen das Feld, das Wasser jetzt lange auf den Feldern steht, die freuen sich da nicht drauf, weil das wieder für die Pflanzen, die da stehen, nicht so gut ist. Aber es ist trotzdem so, dass die jetzt nach 5,5 Jahren wir in der Bodenfeuchte wirklich eine deutliche Entspannung haben. Wir sind mal raus, haben mal wieder einen Normalzustand erreicht. Und müssen uns im Moment über Dürre wirklich keine Sorgen machen.
Wir sprechen so einfach über Dürre und Trockenheit. Da gibt es aber einen Unterschied, ne? Können Sie uns den erklären?
Ja, in Deutschland ist es so, dass die Bodenfeuchte einen Jahresgang hat. Also jeder weiß ja, dass es im Winter die Lufttemperaturen relativ kalt sind. Und im Sommer wird es ziemlich warm. Und genauso verhält sich das auch mit dem Wasser im Boden. Also im Winter ist es ziemlich normal, dass die Böden relativ nass werden. Und genauso normal ist es auch, dass die Böden im Sommer relativ stark austrocknen. Die Dürre ist jetzt quasi die Abweichung von dem Normalzustand. Das heißt, wenn eine Dürre im Winter ist, dann ist der Boden immer noch nass, aber ist eben nicht so nass wie normal, sondern ein bisschen trockener. Wenn jetzt im Sommer eine Dürre stattfindet, dann sind die an sich sowieso schon relativ trockenen Böden noch trockener und dann sind sie wirklich knochentrocken. Das heißt, Trockenheit hat man eher im Sommer, während man Dürre quasi immer haben kann.
Mal angenommen, es geht jetzt im Frühling wieder mit langen, trockenen Phasen los. Ab wann ist die Gefahr einer neuen Dürre wieder da?
Ja, die Entwicklungen mit Dürre sind relativ langsam. Das ist eigentlich die gute Nachricht, weil gerade so für die großen Wasserverbraucher wie die Ökosysteme, Wald, Forst, da ist jetzt so viel Wasser im Boden drin, dass man sicher sagen kann, dass über die nächsten Monate und auch in den Sommer hinein es da keinen Dürrestress geben wird. Bei der Landwirtschaft kann man das leider nicht so sagen, weil die von dem Oberboden lebt, also eher so auf die obersten 30 bis 60 Zentimeter. Und da kann der Boden dann in den Sommer, wenn es längere Zeit nicht regnet und dann Hitzewellen dazu kommen, kann durchaus auch austrocknen. Das heißt, eine Vorhersage für die Landwirtschaft ist eigentlich nicht möglich.
Jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen, ja, es regnet ja die ganze Zeit, Dürre, die gibt es jetzt auch nicht mehr, von wegen Klimawandel. Was wäre denn Ihre Antwort darauf?
Ja, bei Klimawandel muss man immer einen kühlen Kopf bewahren. Das ist oft so, dass wenn es sehr heiß ist, dann ist es der Klimawandel, der uns alle tötet. Und wenn es nicht regnet, werden wir alle in der Dürre sterben. Gleichzeitig ist dann auch so, wenn es dann mal wieder ein bisschen regnet und sich der Dürrezustand kaum ändert, dann muss alles wieder gut sein. Das ist leider so, dass da oft ziemlich faktenfrei diskutiert wird. Es empfiehlt sich da aber einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Es ist wenig bestritten, dass Klimawandel dazu führt, dass es in Zukunft nicht nur wärmer wird, also im Mittel wärmer, sondern dass eben auch die Hitzeextreme sich stärker ausprägen und dass die Dürre in Zukunft kein Normalzustand wird, aber dass wir in Zukunft häufiger mit Dürresituationen zu tun haben werden und dass wir deswegen diese Dürren zukünftig auch besser managen müssen.
Dr. Andreas Marx, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Dankeschön für die Zeit.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Folgendes Szenario: Du sitzt auf deinem Bürostuhl und plötzlich kommt eine Kollegin rein, hat eine mega rote Nase, kriegt erstmal einen kompletten Hustenanfall. Und dann packt sie sich eine große Packung Taschentücher aus und setzt sich genau neben dich. Und du willst am Wochenende Freunde besuchen, die du ewig nicht gesehen hast und hast gar keinen Bock, irgendwie jetzt krank zu werden. Tatsächlich durchaus realistisch. Wir stecken gerade immer noch mitten in einer Krankheitswelle. Mitte Februar hatten laut RKI in einer Woche knapp 7.000 von 100.000 Leuten eine akute Atemwegserkrankung. Und die Tendenz ist relativ stabil. Unsere Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert findet krank zur Arbeit kommen überhaupt nicht cool und hat sich deswegen mal angeschaut, warum das eigentlich immer noch so viele Leute machen.
Studien zeigen, krank trotzdem zu arbeiten, das ist sowas wie deutsches Kulturerbe, Pandemie hin oder her. 2022 hat eine Krankenkasse eine entsprechende Umfrage gemacht. Da kam raus, fast jede und jeder zehnte Corona-Infizierte kommt trotzdem in die Firma, auch wenn der Test positiv ist. Und eine Umfrage der Techniker-Krankenkasse hat sowas vor etwa einem Jahr bestätigt. Mehr als ein Viertel der Beschäftigten geht demnach oft oder sogar sehr oft krank zur Arbeit. Jeder sechste knallt sich Medikamente rein, um trotzdem irgendwie durchzuhalten. Jetzt bleibt allerdings die große Frage, warum? Caroline Dietz ist Arbeitspsychologin an der TU Chemnitz und hat zum Thema Krankarbeiten ihren Doktor gemacht. Und sie sagt, da spielen ganz viele unterschiedliche Faktoren mit rein. Zum Beispiel, was wurde mir früher beigebracht zu Hause?
Auch sowas wie die Arbeitsethik. Also wie wurde ich sozusagen erzogen? Ab wann geht man nicht mehr krank auf Arbeit oder in die Schule? Und wann doch noch?
Außerdem nehmen wir alle Kranksein ja auch unterschiedlich wahr, sagt sie. Der eine bleibt mit dickem Schnupfen im Bett, die andere denkt sich, ja, mit Fieber schaffe ich diese Uni-Prüfung auch noch irgendwie. Die Techniker Krankenkasse hat in ihrer Umfrage außerdem rausbekommen, Leute gehen auch deswegen krank zur Arbeit, einfach weil ihnen der Job halt Spaß macht. Stichwort Spaß. Auf der Arbeit sein heißt natürlich auch, mit anderen Leuten gemeinsam brainstormen, an der Kaffeemaschine quatschen oder über die Witze vom Kollegen lachen. Viele werden vielleicht auch noch an den Horror von 2 Jahren Pandemie denken. Allein in der Einzimmerbude, Social Distance statt Mittagspause mit KollegInnen. Es kann also auch Einsamkeit eine Rolle spielen. Auf der Arbeit ist man immerhin unter Leuten. Da sagt die Arbeitspsychologin aber, es ist gar nicht so klar, ob man sich damit so einen Gefallen tut, für die mentale Gesundheit doch ins Büro zu kommen.
Denn das, was man sich wünscht von ich gehe auf Arbeit und bin dort sozial eingebunden, passiert ja dann vielleicht gerade bei ansteckenden Krankheiten auch nicht komplett, weil die Kollegin oder der Kollege dann das Ganze auch anspricht und sagt, du, ich fühle mich unwohl, wenn du jetzt hier mit deiner Schniefnase bist.
Oder man verschleppt das Ganze und ist im Zweifel noch länger krank zu Hause und kann nicht unter Leute. Aber nicht nur persönliche Gründe sind beim Thema krank zur Arbeit kommen entscheidend, sondern auch, wie ist die Arbeit gestaltet, sagt die Expertin.
Also wir wissen, dass hohe Arbeitsanforderungen, wenig Spielraum und auch Personalmangel Druckfaktoren sind, krank weiterzuarbeiten.
Ob du krank zur Arbeit gehst oder nicht, das kann außerdem damit zusammenhängen, ob deine Chefin oder dein Chef selbst mit Husten oder Schnupfen ins Büro kommt.
Wenn die Chefin krank selbst auf Arbeit geht, dann machen das in der Regel die Mitarbeitenden auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als wenn der oder die Chefin konsequent zu Hause bleibt und sagt, ich zeige dieses Verhalten auch nicht und mir ist die Gesundheit wichtig am Arbeitsplatz. Ich möchte, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, dass Sie das auch nicht tun.
Caroline Dietz sagt, basically kann deine Chefin sich hinstellen und sagen, Leute, krank ist krank, ruht euch aus. Wenn sie dann aber selber mit einer fetten Erkältung ins Büro kommt und ansonsten auch viel Druck auf der Arbeit da ist, dann bringt die krank ist krank Ansage auch nicht wirklich was. Hier gilt, was wird mir vorgelebt? Aber niemand muss mit dieser Entscheidung, krank arbeiten oder nicht, alleine sein. Wir können uns da ja auch einen Rat beim Hausarzt oder der Hausärztin holen. Vielleicht zieht die einen dann direkt raus mit einer Krankschreibung. Oder sie sagt, hey, ganz entspannt, du bist nicht ansteckend. So muss man das Ganze abwägen, immerhin nicht alleine machen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.